Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und sind schiefgegangen.
Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück.
Ja, dann gehe ich halt wirklich heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben.
UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts?
Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe zu Verschwörungsnarrativen und Faschismus. In der vierten Staffel, Abzocke, sprechen wir über Macht und Geld. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN BDA. Ein Außenseiter von monumentalen Ausmaß, so beschreibt ihn sein Anwalt, Jacob Chansley. Besser bekannt als Yellowstone Wolf oder Q-Shaman. Ihr kennt sein Bild möglicherweise von der Berichterstattung über die Kapitolstürmung im Januar 2021 in den USA. Während Chansleys Zeit bei der Armee sei, laut seines Anwalts, eine schizotype Persönlichkeitsstörung diagnostiziert worden, wovon er aber von der Armeeführung nicht informiert wurde. Auch sei Chansley bereit, im zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump auszusagen, wozu es dann nie kam. Chansley zeigte sich vor Gericht reumütig und gelobte Besserung. Noch im November 2021 sagte er vor Gericht, er habe sich geirrt. Es wäre falsch von ihm gewesen, das Kapitol zu betreten und es gäbe keine Entschuldigung für sein Verhalten. Trotzdem wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt. Kurz darauf legte er Berufung ein, feuerte seinen Anwalt und begann, per Telefon aus dem Gefängnis heraus rechten Medien Interviews zu geben. Von den 41 Monaten Haft saß er letzten Endes nur 27 Monate ab. Trotz seiner Distanzierung von QAnon sind seine Tweets voller Verschwörungsnarrative vom tiefen Staat, unterirdischen Tunnelsystemen und der Mockingbird Media, laut der die CIA die amerikanischen Medien kontrolliert. Schon früher behauptete er, dass Fernseher und Radios mit nicht hörbaren Frequenzen das Gehirn beeinflussen, und er sprach in Interviews von bösen, okkulten Mächten, von Engeln und Dämonen. Und weil laut Chansley die Freimaurer Washington DC entlang von Ley-Linien gebaut haben, um das Magnetfeld der Erde zu verstärken, sei der Kapitolsturm in vielerlei Hinsicht eine Evolution des Bewusstseins gewesen. Denn entlang dieser Ley-Linien zu marschieren und Freiheit zu rufen, damit hätten sie den Quantenbereich beeinflusst. Auch die Behauptung, am 6. Januar hätten sich Antifa und Black Lives Matter AktivistInnen als Trump-AnhängerInnen verkleidet, um die Medien zu täuschen, wies Chansley weit von sich. Stolz wie Bolle schrieb er, ich bin nicht Antifa oder BLM. Ich bin ein QAnon und digitaler Soldat. Chansley meldete sich auch auf Twitter zurück. In einem Video sagte er, er habe die Macht des Friedens gelernt und einen unerschütterlichen inneren Frieden zu haben, ist bei weitem das mächtigste Werkzeug, das uns unmittelbar zur Verfügung steht. Er sagte auch, er habe seinen Entführern vergeben. Und auch nach seiner Haftentlassung war von der anfänglichen Reue nicht mehr viel übrig. Ob in Videos, Interviews oder bei öffentlichen Auftritten. Chansley ist sich für kaum ein Narrativ zu schade, ob nun Psyops, Kindersexhandel oder globale Eliten. Chansley ist dran. Er findet die Wahrheit schon noch. Und auch du kannst die verbotene Wahrheit finden. Zum Beispiel bei den Chansleys Forbidden Truth Academy mit Kursen zu interdimensionalen Einsichten oder der Wahrheit über den Klimawandel. Wem das nicht reicht, der kann eine Einzelsitzung mit Chansley buchen. Für nur $500 pro Nase. Neben den Auftritten als Magermaskottchen inklusive Gesichtsbemalung, Fellkopfschmuck und Hörnern gibt es eine Menge Merch in Chansleys Onlineshop. Aufkleber, Anstecker, Mauspads, Yogamatten, Yoga-Leggings, T-Shirts, Socken, Pullis, Kleidertassen und vieles mehr gibt es dort. Das meiste bedruckt mit Chansleys Foto. Aber auch mit dem Kapitol hat Chansley noch nicht abgeschlossen. Im November 2023 reichte er die notwendigen Papiere ein, um sich als Kandidat für den US-Kongress aufstellen zu lassen. Und er ist nicht der einzige Kapitolstürmer, der es nochmal wissen will. Eine ganze Handvoll Magerhelden versuchen, 2024 zur Wahl anzutreten, um den Fuß doch noch durch die Tür zu bekommen. Ob nun in voller Gesichtsbemalung oder im Anzug mit Schlips und Kragen. Also Mensch kann sich ja darüber streiten, ob alle Leute, die Falschinformationen verbreiten, es nur für Kohle tun oder ob die Monetarisierung, die Abzocke und so weiter einfach nur dafür sorgt, dass die Leute nicht pleite gehen, während sie aus anderen Gründen Falschinformationen verbreiten. Also es gibt ja eine Menge Abzocke, Grifts, Scams, Betrug, Merch und so weiter, aber das heißt ja nicht, dass Geldmache die einzige Motivation ist. In den nächsten Folgen wollen wir uns in verschiedenen Ebenen anschauen, ob die Leute einfach nur das schnelle Geld machen wollen oder ob Geld vielleicht doch noch eine tiefere Bedeutung hat als das, was wir auf unserem Konto haben. Chansley jedenfalls war ja schon vor dem Kapitolsturm sehr religiös, sehr öko und sehr ESO-mäßig drauf. Beim Kapitolsturm hat er die Leute immer wieder zum gemeinsamen Beten aufgefordert und im Knast hat er sich geweigert zu essen, bis ihm Bio-Lebensmittel zur Verfügung gestellt wurden. Wir haben gerade während der Pandemie in Deutschland, aber auch international gesehen, dass diese ganze ESO-Ecke sehr massiv in dieses kultische Milieu rekrutiert wurde, um sich dort mit Verschwörungstheoretikerinnen, ImpfgegnerInnen, aber auch vielen Rechten und strammen Nazis zu vermischen. Welche inhaltlichen Überschneidungen haben zu diesen Verbindungen deiner Meinung nach geführt?
Im sehr empfehlenswerten Buch von Derek Barris, Matthew Remsky und Julian Walker sprechen sie genau über diese Vermischung von Verschwörung, also Conspiracy, und Spiritualität. Daher auch der Titel des Buches Conspirituality. Sie kommen vor allen Dingen aus der Yoga-Welt, hatten aber auch schon mit verschiedenen ESO-Sekten zu tun. Und sie erläutern, dass es in diesen spirituell-esoterisch angehauchten Gruppen so eine Trifecta von drei Grundsätzen gibt, nämlich Karma, Illusion und Interdependenz, also gegenseitige Abhängigkeit. Das sind erstmal positive Ideen, die nicht nur eine Art Ordnung im Universum suggerieren, sondern auch ein Universum, das Sinn ergibt und auf uns auch reagiert. Durch Entfremdung und Paranoia können sie aber genau zu dem gerinnen, was wir als die drei Grundsätze von Verschwörungsnarrativen bei Bakun aus der zweiten Staffel kennen, nämlich es gibt keine Zufälle, nichts ist so, wie es scheint und alles ist miteinander verbunden. Also Bakun sagt ja, dass Verschwörungen eine Welt implizieren, in der alles absichtlich ist und in der es keine Unfälle oder Zufälle gibt. Das heißt, hinter allen Weltabläufen steckt ein Plan, den die Normies aber nicht verstehen können, weil die Kabbale ja mit List und Täuschung arbeitet. Mit dieser Weltsicht entdecken Gläubige überall versteckte Muster und sind daher dazu berufen, diese Punkte bis in alle Ewigkeit zu verbinden. Und der Effekt ist laut Bakun sowohl beängstigend als auch beruhigend, denn das Böse wird zwar sehr groß, wie zum Beispiel eine weltumspannende, kinderblutdrängende Elite, aber es wird auch greifbar, das heißt, es bekommt ein Gesicht. Also die Welt ist schrecklich, aber der Schrecken hat ein Ziel und er ist nicht mehr so abstrakt und willkürlich. Karma ist ja eine Art vom Universum ausgeteilte Gerechtigkeit. Das heißt, wenn jemand etwas Schlechtes tut, dann wird es irgendwann irgendwie wieder auf ihn zurückkommen. Dies impliziert, dass das Universum uns leitet und dass es eingreift und dass unsere Taten auch das Universum beeinflussen. Es gibt da quasi einen Austausch und daher gibt es auch keine Zufälle und keine Unfälle, sondern das ergibt alles Sinn, wenn man sich nur das große Ganze anschaut. Aber diese Selbstwahrnehmung innerhalb einer reaktiven Welt kann sich wenden zu einer Art Selbstüberwachung in einer bedrohlichen Welt. Bei Illusionen geht es bei Jesus in gewisser Weise darum, den Fokus zu verändern, also hinter die Dinge des alltäglichen Lebens zu schauen und die wahre Natur der Dinge zu erkennen. Und das gleicht ein wenig dieser Detektivarbeit, zum Beispiel bei QAnon, oder dieser Idee, dass hinter den Strippenziehern immer noch andere Strippenzieher stecken, weshalb sich das Feindeslager sowohl im Jetzt verbreitert, als auch immer weiter in die zeitliche Tiefe erstreckt. Und wenn Jesus von gegenseitiger Abhängigkeit sprechen, dann geht es ja erstmal nur darum, dass wir uns in einem Netzwerk mit unseren Mitmenschen und unserer Umwelt befinden. Aber dies kann durchaus auch einen Grundstein legen für eine Wall of Crazy mit sehr vielen roten Bindfäden. Das heißt, Jesus und New Age verankern Grundideen, Praktiken und Werte in der Anhängerinnenschaft, die dann von Verschwörungsnarrativen übernommen und ausgenutzt werden können. Das heißt also, die Gefühlslage von Jesus kommt ja erstmal immer ganz luftig und fluffig und gechillt rüber, aber es hat oft eine ähnliche Mischung wie das kultische Milieu. Also alles ist irgendwie so ominös und ekstatisch. Es gibt Geheimwissen, das nach außen abgrenzt, das gleichzeitig in der Gruppe der Auserwählten geteilt wird.
Die Ablehnung von Impfungen und von der Schulmedizin generell war ja auch in esoterischen Kreisen immer schon vorhanden. Außerhalb der Pandemie gibt es ja immer mal wieder so Probleme mit Waldorfschulen, wenn es um alle möglichen Impfungen geht. Also nicht nur damit, aber damit auch.
Genau, also diese Idee, dass zum Beispiel der MMR-Kombi-Impfstoff Autismus hervorruft, das lässt sich ja vor allem auf die inzwischen widerlegten Behauptungen von Andrew Wakefield in Großbritannien zurückführen. Wakefield war damals Arzt und er hatte diese Behauptung nicht etwa aufgestellt, weil er generell Impfungen ablehnte, sondern argumentierte, dass nicht alle drei Impfungen gegen Mumps, Masern und Röteln auf einmal verabreicht werden sollen, sondern in getrennten Dosen. Und diese getrennten Dosen, dieser angeblich bessere aufgeteilte Impfstoff, das war dann zufälligerweise genau das Zeug, für das Wakefield ein Patent angemeldet hatte. Das heißt, Wakefield hatte nicht einfach nur so eine medizinische Studie gefälscht und es quasi zu seiner Lebensaufgabe gemacht, Anti-Impf-Propaganda zu verbreiten, sondern es gab auch ein finanzielles Interesse dahinter, was dann bei den ausführlichen Recherchen des Journalisten Brian Deer alles ans Licht kam. Aber die Impfskepsis hat neben Wakefield oft noch einen anderen Ursprung, nämlich die Waldorfschulen und die Steiner-Bewegung, die mit den Theosophen des letzten Jahrhunderts verwandt ist. Wenn man all das seltsame, rassistische und eugenische Zeug finden will, das Steiner geschrieben hat, muss man allerdings ein bisschen graben, denn es wurde aus viel neueren Versionen seiner Texte herausgeschnitten. Oder man kann dann auch direkt zur Quelle gehen, das heißt zur Theosophie von Helena Blavatsky. Das ist so eine aristokratische Trickbetrügerin, die mit ihren paranormalen Tricks durch ganz Europa reiste und natürlich auch viele rassistische Ideen wie so Wurzelrassen oder die Verteidigung von so Genoziden an indigenen Bevölkerungsgruppen verbreitete. Und laut Barris, Wemsky und Walker hat Steiner im Grunde genommen viele ihrer Ideen kopiert. Und dieser Rassismus, der bei Blavatsky und dann auch bei Steiner ein wichtiger ideologischer Baustein war, der findet sich in verschleierter Weise auch in esoterischem Gedankengut über Gesundheit und Impfung wieder. Also ich will an dieser Stelle nicht auf den ganzen Eugenik- und Faschismuskram eingehen. Da kommen wir hoffentlich noch in der nächsten Staffel zu. Aber es geht da schon viel um Reinheitsgebote, verseuchtes Blut, Infektionsgedanken, Angst um die Reinheit von Blut sowie um diese Samenangst. Das heißt Angst vor Unfruchtbarkeit oder Beschädigung von Samen, von den Nachkommen und damit von der sogenannten Rasse, über die wir schon in der dritten Staffel ein bisschen gesprochen haben. Und die Impfung, die wird nicht als Schutz vor einer Verseuchung interpretiert, sondern als Verseuchung, als Virus selbst. Das heißt, Beres, Remske und Walker nennen das auch sanfte Eugenik oder Körperfaschismus. Gleichzeitig gibt es laut Beres, Remske und Walker neben diesem Rassismus und der Angst vor dem Fremden, vor dem Außen oder vor dem anderen oft eine Aneignung von indigenen Symbolen oder eine Art Pseudosolidarität oder gar Identifikation mit indigenen Gruppen, die aber im Buch dann als imperialistische Nostalgie beschrieben wird, in der quasi die Kolonialherren erst die indigenen Gruppen ermorden, um sie dann zu betrauern und zu beweinen. Also es ist die Pose von so einer unschuldigen Sehnsucht, in der in einer Fantasiewelt quasi die Komplizenschaft an der brutalen Unterdrückung verdeckt wird. Das heißt, die indigenen Gruppen haben da ja meist nichts davon, um die geht es nur als Projektionsfläche. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Jacob Chainsley, also dem Q-Shaman, der ja beim Sturm aufs Kapitol diese Tracht aus Pelzen und Hörnern trug, die an die Kleidung der amerikanischen indigenen Gruppen erinnern sollte.
Viele Leute im Bereich von Yoga, New Age und Spiritualität, die arbeiten selbstständig und hatten dann während des Lockdowns sicherlich auch finanzielle Einbußen. Inwiefern hat diese Angst um den Lebensunterhalt da nochmal bei der Radikalisierung nachgeholfen?
Esos und alternative Medizin warten immer schon am Rand des Misstrauens in Institutionen und diese kulturellen Wunden, wie Beres, Remske und Walker das nennen, die Pandemie ja aufgerissen hat und vertieft hat, die waren vorher schon da. In den USA sicherlich noch mal stärker als zum Beispiel in Deutschland. Das heißt, die prekär oder scheinselbstständig Beschäftigten standen oftmals vor dem Bankrott und die finanziellen Rettungsmaßnahmen waren zu wenig, sie waren zu kompliziert oder sie kamen zu spät. Und diese Doppelmoral von PolitikerInnen, die mit Maskendeals und so anderer Scheiße von dem Elend profitierten, genau wie der Opportunismus und die Gier der Pharmaindustrie, all diese Dinge waren schon vorher da. Und all diese Dinge sind berechtigte Kritikpunkte. Aber weil wir es als Gesellschaft nicht schaffen, dafür Lösungen zu finden, driften Leute stattdessen weg von der Gesellschaft und weg auch von der Wissenschaft. Diesen institutionellen Verrat wird stattdessen die individuelle Selbstermächtigung entgegengesetzt, in der Leute gleichzeitig paranoid und so merkwürdig übermäßig selbstsicher sind. Die haben Geheimwissen, also stigmatisiertes, privilegiertes Wissen, wie wir es von Bakun kennen. Und man darf dabei nicht vergessen, Gesundheit und Wellness waren ja schon immer ein Schwerpunkt von ESOs. Und wenn dann eine Pandemie kommt, dann trifft das natürlich ins Schwarze. Und auch wenn viele von diesen Läden von der Ästhetik her links angehaucht sind, sind die Geschäftsmodelle dahinter oft strikt neoliberal. Das heißt, die Pandemie traf Leute an allen Stellen brutal. Und die Idee von dieser Einheit, dieses wir sind alle zusammen, wir sind alle eins, das mag zwar Inhalt dieser Seminare sein, aber organisatorisch finden wir eher eine Einheit der Isolierten vor, die alle in Konkurrenz zueinander stehen. Und dieser Einheitsgedanke kann gleichzeitig auch entpolitisierend wirken. Man will ja keinen Streit oder so, was dann auch bedeutet, dass Kritik an diesen ökonomischen Verhältnissen oftmals ins Leere läuft. Das heißt, Leute sind ja nicht nur eine Insel, sie sind eine Festung. Und die Angst vor dem Schmutz, vor der Verseuchung, vor dem gefährlichen Außen und das Einzelkämpfertum in der spätkapitalistischen Hustle-Culture, das fällt in eins. Wirklich alternative gesellschaftliche Ideen, also dass zum Beispiel alle Verhältnisse umzuwerfen sind, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist, das findet man da eher selten. Und auch die Idee, dass die wirkliche Selbstentfaltung nur in einer befreiten Gesellschaft unter Gleichgestellten, also zum Beispiel in einem ökonomischen Kollektiv möglich ist, widerspricht sowohl der Geschäftsstruktur als auch der Ideologie dieser Sphären, in denen sich jeder alleine hochzukämpfen und zu befreien hat. Dies findet sich dann laut Barris, Remsky und Walker bei der Ablehnung von Impfungen wieder, denn zunächst erstmal sind Impfungen auf diesem Markt ein Produkt der Konkurrenz, aber gleichzeitig funktionieren Impfungen ja auch nur im Kollektiv. Das heißt, ich lasse mich ja nicht nur zum eigenen Schutz impfen, sondern auch zum Schutz der Gemeinschaft um mich herum. Dieser Gedanke, dass ich nicht nur für meine Gesundheit, meinen Körper zuständig bin, sondern auch noch für andere und dass die Grenzen zwischen unseren Körpern nicht 100% dicht sind, wenn es um sowas wie Pandemie, Ansteckung und Herdenimmunität geht, dafür ist im neoliberalen Individualismus der ESOs gar kein Platz. Genau deshalb waren ja auch die Verkaufsschlager eben vor allem Mittel, die sich auf das individuelle Wohlbefinden und nicht auf das Gemeinwohl konzentrieren. Das heißt zum Beispiel angebliche Heilmittel für Covid, wie zum Beispiel Ivermectin oder Hydroxychloroquine.
Wenn Mensch diese kalten neoliberalen Vibes mal vergleicht mit dem versprochenen warmen, flauschigen Gefühl des Sich-Selbst-Finden, des Sich-Selbst-Heilens, dann ist es ja schon ernüchternd. Aber es ist nochmal ein großer Schritt hin zum schrillen Kinderblutwahn von QAnon, oder nicht?
Ich glaube, gerade deshalb passen sie so gut zusammen, eben weil man, laut Barris, Remsky und Walker, das Schrille und Angsteinflößende bei QAnon ein bisschen abmildern kann mit so esoterischen Einsprengseln und gleichzeitig kann man sein vielleicht etwas drögen Esokram mit ein bisschen Satanistenkabale auch mal aufpeppen, um das Publikum bei Laune zu halten. Die Expertin für Sozialpsychologie, Alexander Stein, hat auf die Frage, ob QAnon eine Sekte ist, die Methoden von QAnon als eine Kombination von Terror und Liebe beschrieben, in der brutale Bilder mit utopischer Propaganda vermischt werden. Und das Gleiche trifft sicherlich auf die Vermischung von Konspiritualität und QAnon zu, mit dem Unterschied, dass, laut Barris, Remsky und Walker, Konspiritualität auf ständiges Wachstum angelegt ist, weil es eine leichte, viel angenehmere Version ist. Eine Maschine, die schon vorher da war, die sehr anpassungsfähig ist und viel stabiler läuft. Und diese Utopie, die findet sich auch in den teilweise auch erfundenen Biografien der InfluencerInnen in diesem Bereich, deren Lebensläufe oftmals Teil des Produkts sind. Das heißt, sie bieten eine Heldenreise an, oft mit so traumatischen persönlichen Geschichten, so wie Superhelden in Comics oder Filmen ihre eigene Geschichte haben. Es läuft in etwa so ab, also sie haben eine normale Kindheit, dann passiert etwas Lebenveränderndes, es gibt den Tiefpunkt der sogenannten dunklen Nacht der Seele, dann einen transformativen Triumph, der natürlich jetzt vom tiefen Staat bedroht ist. Sie verkaufen also eine gute Geschichte, die Menschen dann bewundern und nachahmen sollen. In dieser Geschichte finden sich angeblich tiefe Einsichten und so mutige Ablehnungen von Wissenschaft und Institution und oft auch Geschichten von so kühnem Leid, die wie eine Matroschka in Kauf genommen werden. In diesen Lebensnarrativen wird Krankheit oft als ein natürlicher Übergangsritus verstanden, den man zwar erleichtern, in dem man sich aber nicht einmischen darf. Und wenn dies nach so einer grausamen Form der Selbstquälerei klingt, dann bringt es doch das Versprechen einer Rückkehr zur körperlichen Handlungsfähigkeit in sich. Und das Leiden hat eine spirituelle Begründung, die Körper und Seele wieder zusammenbindet. Also Beres, Zemsky und Walker schreiben, dass diese Leute angesichts ineffizienter Gesundheitsvorsorge, überlasteten Personals und ungerechter Lebensbedingungen, also nicht nach einer institutionellen Reparatur oder einer besseren klinischen Praxis streben. Das Problem dabei ist, dass man Menschen damit umbringen kann, wenn man ihnen medizinische Behandlung verweigert oder sich mit vermeintlichen Heilmitteln selbst schadet oder vergiftet.
Dieses Selbstbasteln, egal von Medizin oder anderen Lebensgrundlagen, und sich von den enttäuschenden Institutionen und der modernen Gesellschaft abwenden, das ist ja ein großes Thema bei Leuten, die denken, dass es mit der Welt sehr, sehr bald zu Ende geht.
Das stimmt. Also es gibt überraschend viele Gemeinsamkeiten von Esus und Preppern, auch wenn die von der Ästhetik erstmal sehr unterschiedlich auftreten. Dazu gehört eine zutiefst neoliberale Einstellung, die mit der restlichen Weltanschauung unauflösbar verknüpft ist. Sowie, nicht immer, aber oft eine Herkunft aus der Mittelklasse, denn sowohl das Eso-Dasein wie auch das Prepper-Dasein muss man sich erstmal leisten können. Prepper sind Leute, die von irgendeinem Zusammenbruchsszenario ausgehen und sich darauf in verschiedenster Weise vorbereiten wollen. Also diese Szenarien sind nicht notwendigerweise realistisch, das heißt, solche reellen Gefahren wie der Klimawandel kommen dort nicht wirklich vor, weil das oftmals zu komplex und abstrakt ist. Das heißt, den Klimawandel kannst du ja nicht erschießen oder austricksen oder unterwerfen oder so. Es geht ja auch nicht darum, den Zusammenbruch aufzuhalten oder abzumildern, sondern die Leute überlegen, wie sie in der Zeit nach dem Zusammenbruch in einer zerstörten Welt über die Runden kommen. Das heißt, der Untergang ist vorhergebestimmt und unabwendbar, aber auch handhabbar. Es gibt Zerstörung, Verwirrung und Destabilisierung, aber nur selektiv. In diesen selbst heraufbeschworenen Szenarien gibt es immer eine Mischung aus Angst, Misstrauen und teilweise auch zwanghafter Besessenheit, diesen Kontrollverlust kontrollierbar zu machen. Aber es gibt auch diesen Triumph des privilegierten Wissens, diese Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht und die Ekstase der drögen Modernität zu entfliehen und im Kampf mit diesen Elementen quasi wiedergeboren zu werden oder zu einem ganzen echten Menschen zu werden. Also so düster manche Szenarien sind, so sehr scheinen es sich etliche doch herbeizuwünschen als ein Erweckungserlebnis, in dem sie die Auserwählten sind, während die Erde von so ignoranten Schlafschafen wie zum Beispiel uns beiden dann reingewaschen wird.
Ja, so nach dem Motto, wir wollten ja nicht hören, deshalb haben wir es in diesem Szenario oftmals auch nicht besser verdient. Ja, da steckt dann sicherlich auch eine Menge Schadenfreude drin.
Genau, also wer zuletzt lacht, lacht am besten, während dann halt die Welt in Flammen steht. Ne? Die Leute haben natürlich auch einen spezifischen Konsum, den der Otto-Normalverbraucher jetzt nicht hat, wobei es dort ein breites Spektrum gibt von Leuten, die so richtig viel Schotter auf den Tisch legen, für so Häuser, die dann so Festungen gleichen und für den Transport dahin, also so motorisierte Segelboote, die dann sind dann kugelsicher und kontaminationssicher und so weiter. Oder über Leute, die einfach unglaublich viel Essen, Medikamente oder sonst was horten, bis hin zu so Leuten, die ja so MacGyver-mäßig sich ihren eigenen Kram zusammenschrauben. Interessant ist hierbei oftmals auch, dass die Narrative sich nicht nur nach bestimmten Ängsten richten, sondern zum Beispiel auch nach dem eigenen Budget. Was sie aber auch teilweise verkaufen, ist Gemeinschaft. Also Anerkennung für diese Skills, aber auch Anerkennung für diesen speziellen Besitz. Also bei so einem Trainingscamp zum Beispiel zeigen die sich dann alle gegenseitig ihre Waffen und da hängt schon auch Status dran, beziehungsweise werden die Neulinge dann anhand ihrer Kleidung auch direkt als solche identifiziert, wobei sie dann nicht ausgeschlossen, sondern eher von der Gruppe unter die Fittiche genommen werden. Das heißt, man muss nicht notwendigerweise Marken tragen wie in der Schule, aber es geht nicht nur um spezielle Formen von Konsum, sondern auch um Verkauf oder sogar eigene Produktion. Richard Mitchell hat ein Buch über Prepper geschrieben, das heißt Dancing at Armageddon, und er beschreibt es so. Die Bedeutung des Marktes liegt nicht in den zu verkaufenden Artikeln, sondern in der Art und Weise, wie Überlebende auf das Ganze reagieren und es interpretieren. Die Produkte, den Vermarktungsprozess und ihre Rolle darin. Überlebensszenarien beginnen mit Geschichten über wirtschaftliche Probleme und kulminieren in wirtschaftlicher Teilhabe. Das heißt, Leute horten irgendwelche Dinge nicht nur für den eigenen Gebrauch, sondern auch für den Verkauf, weil sie davon ausgehen, dass bestimmte Dinge nicht mehr regulär hergestellt werden und dadurch dann ganz rar und kostbar werden. Das heißt, wenn ich jetzt schon Antibiotika horte, dann kann ich dann nach dem Zusammenbruch der Gesellschaft und damit auch der Antibiotikaproduktion meinen Stash dann halt ziemlich teuer verkaufen und mir nach der Apokalypse einen Vorteil verschaffen. Sie werden also potenziell nicht nur von den Leuten abgezogen, die ihnen irgendwelche speziellen Vitaminpulver verkaufen wollen, sondern sie planen auch darauf, ihre Mitmenschen dann später selber abzuziehen.
Und hat diesen Preppern das Horten zum Beispiel während der Pandemie irgendwas gebracht?
Nicht so wirklich. Also manche hatten vielleicht zeitweilig ein bisschen mehr Klopapier am Start als wir. Aber irgendwie sind wir ja auch alle über die Runden gekommen und diese Engpässe haben sich ja auch nicht so lange gehalten. Das heißt, dieses Horten, um dann in der Krise über Preis zu verkaufen, das dürfte bei den wenigsten funktioniert haben. Und teilweise ist es ja auch unter anderem zu Engpässen gekommen, weil Leute, die vielleicht so keine Hardcore-Prepper sind, aber schon so ein bisschen für Prepper-Vibes anfällig sind, ja zu Beginn der Pandemie so Hamsterkäufer getätigt haben. Und diese Preistreiberei, die sich da manche Leute von ihrem Horten versprechen, die funktioniert ja auch nur, wenn kein Staat mehr da ist, der das verbietet oder unterbindet. Es gab ja während der Pandemie so einzelne Leute, die zum Beispiel massig Handdesinfektionszeug gebunkert haben, um es dann für so horrende Summen zu verkaufen. Und die wurden dann mit Strafen belegt. Also Preistreiberei, mal so ganz nebenbei, steht ja oftmals auch im Gegensatz zu dem, was dort Leute als einen Gegenentwurf zur heutigen entfremdeten Form von Tausch von Handel und Wirtschaft beschreiben. Mitchell beschreibt das Tauschgeschäft als ein ursprüngliches soziales Ritual, durch das Gemeinschaftssolidarität entsteht und durch das das kollektive Gewissen eine Stimme findet. Die von Jesus und auch von Preppern ersehnte Selbstaktualisierung manifestiert sich laut Mitchell in diesem Unternehmertum und kreativen Abenteuern in der gelebten Ökonomie. Bleibt aber fast immer im Rahmen von so Fantasierecherchen, so Was-wäre-wenn-Erzählungen und diesen Nebenbei-Vorbereitungen. Also macht man so neben dem reellen Leben. Das heißt, das Wirtschaftsleben ist weniger rational. Es ist schon ein Gegenstück zur modernen Gesellschaft, aber auch komplexer, einnehmender und anpassungsfähig für so Innovation und Selbsterstellung. Das heißt, das Agieren in diesem neuen Markt mit viel Tauschgeschäften und Selberbauen ist ein Teil der Selbstfindung, der Selbstwerdung des Individuums. Gleichzeitig geht es aber auch um Gemeinschaft, um soziale Verbindungen und um den Wiederaufbau einer Form von Gesellschaftlichkeit. Diese Preistreiberei aber, die ist verpönt, selbst wenn es keinen Staat mehr gibt, der dort eingreift. Also wenn du zum Beispiel lebenswichtige Medikamente gehortet hast und sie nicht rausrückst, weil die anderen nicht genug zum Tauschen haben, dann riskierst du, den Hass der Gemeinschaft auf dich zu ziehen und im besten Fall ausgeschlossen, im schlechtesten Fall angegriffen zu werden für dein Vergehen.
Okay, das heißt, Geld gibt es da schon mal nicht mehr, beziehungsweise das alte Geld ist außer Kraft. Aber tauscht ist ja recht anstrengend, weil ich immer genau die Person finden muss, die das hat, was ich brauche und die das haben will, was ich habe. Oder fallen Leute dann auf so Edelmetalle zurück?
Genau, also in so einem speziellen Fall 1988 haben zum Beispiel drei Brüder namens Herbert, Bunker und Lamar Hunt ihr Vermögen darauf verwendet, möglichst viel Silber aufzukaufen. Das Aufkaufen von Edelmetallen, also Gold oder Silber, ist bei Preppern jetzt nicht so ungewöhnlich, sondern wirklich recht weit verbreitet. Manchmal bezeichnet man diese Leute auch als Goldbox, das heißt als Goldkäfer. Und diese Handbrüder, die wurden dafür verurteilt, weil sie sich quasi verschworen haben, den Weltmarkt für Silber beherrschen zu wollen. Die Vermutung hinter dieser Verurteilung war, dass der Staat davon ausging, dass diese Brüder alles Silber aufkaufen wollten, um dann das Angebot künstlich zu verknappen, um die Preise nach oben zu treiben. Mitchell sagt jedoch, dass das gar nicht deren Absicht gewesen sei. Die wollten das Silber nicht auf dem Markt verkaufen, sondern sie wollten selber die Kontrolle übernehmen. Wie schon bei vielen ReichsbürgerInnen und Sovereign Citizens waren sie der Meinung, dass das normale Geld, was wir benutzen, entweder sowieso fake ist oder früher und später seinen Wert verlieren wird, weil es ja Fiat-Geld ist. Das heißt, es ist nicht an einen Wert dahinter gebunden, wie zum Beispiel Gold oder Silber, sondern es funktioniert nur, weil alle es eben als Geld benutzen. Die Handbrüder meinten nun, dass sowas nicht funktionieren kann, aber anstatt die Rückkehr zum Goldstandard zu fordern, wie es ja etliche Leute und auch etliche Goldbugs immer noch tun, wollten sie quasi ganz im Vibe der Sovereign Citizens von ihrer Seite aus das US-Ministerium für Finanzwesen privatisieren, indem sie die staatliche Institution mit ihrer eigenen ersetzen, um laut Mitchell Amerika, die Demokratie und damit die freie Welt zu retten.
Das heißt, sie prägen das von ihnen gehortete Silber zu Münzen um, die dann den Dollar ersetzen.
Nö, sie geben dann eine neue Papierwährung raus, das heißt Anleihen und diese Anleihen sind gesichert durch ihre Berge von Silber. Und sie hatten wirklich eine Menge, also Barren und Münzen im Wert von fast 2 Millionen Dollar und nochmal mehr als 1 Milliarde Dollar auf Marge. Und diese Goldbarren und so, die lagen in Tresoren in der ganzen Welt. Das heißt, sie wollten mit ihrem Edelmetall quasi für Amerika bürgen. Aber das Silber, das sollte natürlich in ihrer Kontrolle bleiben. Das heißt, es gibt dort eine Kritik an staatlichen Strukturen oder an gesellschaftlichen Phänomenen. Aber die Alternative ist meist nicht so einfallsreich. Das heißt, sie wollen nicht das ganze System hinterfragen, sie wollen nur ihre Rolle im System verändern. Und selbst bei Leuten, die jetzt nicht wie die Handbrüder das verhasste Papiergeld mit ihrem eigenen Papiergeld ersetzen wollen, sieht man so eine Art Ausstieg, der sich für die Leute radikal anfühlt, aber nicht wirklich aus dem System aussteigt. Manche lernen dann auch, wie man zum Beispiel Essen einmacht oder Alkohol herstellt, um dann nach dem Zusammenbruch dort eine Marktlücke zu finden. Und in vielen Szenarien gibt es auch keinen Staat und kein Geld mehr, weshalb viele von einer Rückkehr zum Tauschsystem ausgehen. Aber einen Markt, auf dem man tauscht, den gibt es immer noch. Und je besser man sich jetzt schon vorbereitet, desto schneller kann man sich dann nach der Apokalypse wieder nach oben rackern. Mitchell beschreibt, dass Prepper im völligen Gegensatz zur Modernität stehen. Er zeigt sogar ein gewisses Verständnis dafür. Die Modernität gibt uns laut Mitchell einen Überschuss an allem. Also mehr Dinge zu besitzen und zu konsumieren, mehr Fakten zu analysieren, mehr Möglichkeiten zu kommunizieren. Aber sie hinterlässt uns, laut Mitchell, gleichzeitig mit einem Mangel, sodass wir ziellos, wurzellos, formlos, bedeutungslos, bodenlos und nutzlos sind. Aber die Prepper, die wollen keine Befreiung von Moloche oder moderner Komplexität. Sie wollen, laut Mitchell, einen Platz des Widerstandes. Aber in gewisser Weise nur um des Widerstandes willen, also einen festen, düsteren Gegenpol, an dem sie ihre Talente testen und ihren Mut und ihre Entschlossenheit messen können. Und in der nächsten Folge sprechen wir über Gefühle und Alex Jones.
Und die Leute werden wach und dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen.
Wenn euch diese Sendung gefällt, empfehlt sie gerne weiter. Nachzuhören unter freie-radios.net unter dem Stichwort Kabale. Kabale mit Q. Dort findet ihr auch die Literaturhinweise und weiterführende Links.